Okay, gut. Von mir alles Gute.
Du übrigens da gerade deine Folien durchblättern.
Ah, du tust nur schon automatisch blättern, das ist eine super Maus wahrscheinlich.
Datenschutz muss aufhören, es geht los.
Die Turbo-Maus ist
das. Steckst du uns das Ganze jetzt an und kannst damit erkennen, das macht er euch
allein. Das ist interessant, hä? Ah ja, genau. Nein, der hat da bei uns wieder einen Ausdruck, ne? So.
Also ich tue mir den Telefon gleich ausschalten, dann sparen wir uns eine
Anfrage. Klar, als PDF sieht selbstverständlich. Ja. Schönen Abend, danke fürs Ausharren. Bitte um Entschuldigung, es ist leider nicht früh rausgekommen, bin eh aufs Gaspedal gestiegen, aber es hat nicht mehr hergegeben.
Wir fangen 11 Minuten zu früh an.
Ah, wirklich? Wieso war das leicht? Achso, naja, das passt. Aber es war ja irgendwie 17:30 oder irgendwas.
Ja,
oder
ist
das? Passt das ja, okay.
Das ist ein absoluter.
Gut, also ich kehre eigentlich zu einer Firma, die heißt NTX und wir machen das schon seit 12 Jahren im Schulungsbereich, primär sind wir tätig. Wobei stimmt nicht, 50% Beratungsgeschäft, 50% Schulungsgeschäft und wir sind so 20 Leute in etwa. Ja. Und ja, das Thema haben wir gesagt, ist ein bisschen Scripting Host. Ich habe das als Scripting Host PowerShell. Ich habe das ein bisschen so allgemein nur vorweg dazu getan. Warum? Weil das als Einführung ganz gescheit ist, finde ich. Ja. Ich weiß nicht, wie weit Scripting Host da bekannt ist und WMI und was da halt alles so gibt, weil ich denke mir, das ist gar nicht so uninteressant. Den Vortrag habe ich eigentlich letztens einmal im Ausland gehalten, deswegen ist er Englisch, aber ich hoffe, das ist okay. Ja. Also, ich habe mir jetzt nicht extra übersetzt, deswegen. Ne. Das Stawal irritiert mich da ein bisschen, wenn man das wegtut, sonst benutze ich das möglicherweise noch. Okay, ich gehe da ein bisschen so historisch vor, nicht? Ich weiß nicht, das kennen wir alles nicht. Früher haben wir halt auf CMD oder Command Exe geschrieben. Und in der letzten Zeit hat sich der Scripting Host seit 2000 herausgebildet als Plattform, nicht, um damit umzugehen. Und in dem Fall, ich weiß nicht, wir hatten schon VBS-Skripts, Windows Scripting Host-Skripts geschrieben.
Ja, der Love-Letter-Virus hat das gemacht.
Der hat das automatisch gemacht, ja, da haben sie ganz. Also, das war eigentlich sozusagen der Vorgänger dieser Thematik und insofern auch ganz praktisch und ganz nett. Nicht? Ich habe da nur so eine schematische Skizze drinnen. Ich möchte Ihnen erklären, warum. Weil damit sieht man, was das Alte kann und was in Relation das Neue dazu kann. Nicht? Deswegen möchte ich ein bisschen sozusagen auf diese Unterschiede eingehen. Dieser alte Scripting-Host war insofern ganz lustig, weil er da verschiedene Sprachen zugelassen hat, die mehr oder weniger autonom waren. Nicht? Das kennen Sie vielleicht, Exe-State-Bird, wo man dazu installieren können, wenn man das wollen hat und so weiter. Wenn man es wollen hat, nicht? Ich meine, das war eine Frage. Nicht? Aber er war relativ sprachenunabhängig. Und ist in so einem Host gelaufen, nicht? Und hat dann das Einzige, also was man sinnvoll damit machen hat können, das war alles in irgendwelchen COM-DLLs gekapselt. Nicht? Das war damit aber auch sehr starr. Nicht? Das heißt, wenn man was anderes machen wollte, als das, was dort drinnen war, ist es immer problematisch gewesen, weil man hat das nicht tun können. Man hat eine neue COM-DLL machen müssen, die hat man registriert und dann ist das gegangen. Ja? Also der Vorteil, dass es erweiterbar ist über diese ganzen Schnittstellen-DLLs ist eigentlich auf der anderen Seite wieder der Nachteil, weil ich muss jedes Mal für irgendwas, was ich tun will, quasi eine DLL basteln, die das wirklich kann. Weil die Sprache Server, Scripting, Host, VBS, Script, JScript, die kann nicht viel. Ne? Also deswegen hat man das ein bisschen da auf der Ebene erweitern können. Sprachlich war es insofern nett, weil man halt andere Sprachen auch benutzen hat können. Ne? Grand ist das Ganze halt in irgendeinem Host-Environment. Ja? Auf der anderen Seite dazu, also da gibt es verschiedene Microsoft-Kurse dazu, deswegen steht das da ein bisschen dabei. Und wenn Sie Zugang zu diesen Microsoft-Kursen haben, können Sie sich die ja herunterladen, beziehungsweise die ausprobieren. Und das Zweite, was eigentlich den Scripting-Host erweitert hat und was halt auch noch recht massiv ist, ist dieses Windows Management Instrumentation Interface, WMI Interface. Sagt Ihnen das was? Wer hat damit schon gearbeitet? Angeschaut, okay. Was kann ich damit machen? Auf jedem Rechner haben wir eine Datenbank, wo quasi alle Eigenschaften des Rechners mehr oder weniger hinterlegt sind und die kann ich mit einer eigenen Sprache ansprechen. Ja? Idee dahinter ist, ich mache ein bisschen System Management damit, nicht? Von der Idee her. Nicht? Und da gibt es diverse Provider dazu, die das in einem Repository ablegen und nach außen hin kann man das angreifen. Das ist nach wie vor ein großes Thema, nicht? Und auch der Scripting-Host nicht, nutzt dieses Thema und genauso die PowerShell nutzt dieses Thema nur extensiv und das wird jetzt sogar noch mehr in dem neuen PowerShell 2.0 Environment. Ne? Das ja als CTP gibt es eh schon für November, kann man es downloaden auf der Webseite, ich weiß nicht, www.microsoft.com/PowerShell. Und dort gibt es die aktuelle Version 1.0, das ist also die, die momentan verfügbar ist. Die hat aber ein paar Dinge noch nicht drin, die diese Preview-Version CTP 2 schon drinnen hat, nämlich Remoting. PowerShell ist momentan eher auf ein System eingeschränkt, was das ein bisschen limitiert, die Funktionalität. Und auf der anderen Seite ist ein paar Funktionen sind dazugekommen, also einiges an Funktionalität ist dazugekommen. Aber das Hauptbenefit meiner Meinung nach ist, dass ich die Shells dann, also die Scripts, die PowerShell-Scripts auch remote ausführen kann. Okay, also da haben wir eine standardisierte Geschichte, wie man auf die Geschichte halt zugreifen. Das war nur so ein kleiner Abriss, was quasi jetzt in dem ganzen Scripting-Environment gibt und wie das momentan irgendwie so aufgestellt ist. Ja? PowerShell Server jetzt ist im Vergleich dazu auf allen Plattformen momentan verfügbar, also ab 2000 und XP gibt es als installierbares MSI. Man braucht auf jeden Fall .NET 2.0, das ist die Basis, ohne .NET 2.0 geht es nicht. Das ist auf der einen Seite der Vorteil, dass man damit auch alle .NET-Klassen ansprechen kann. Das ist aber auf der anderen Seite wieder der Nachteil, wenn man keinen Rechner hat mit ein bisschen RAM, ist das halt nicht immer die schnellste Variante des Themas, nicht unbedingt das einmal so. Das Interessante dabei ist, dass es im Windows Server 2008 und Vista ist es schon integraler Bestandteil, da ist es nur mehr Hacker und muss es anwählen, dass es haben will. Ja.
Entschuldigung, das ja. Vista ist aber noch mal etwas, beim Server 2008 ist weiß ich.
Beim Vista ist es ein MSI-Paket, das man dazu installieren kann. Das ist ein Knowledge-Base-Artikel MSI-Paket und da kann man es auch dazu stellen. Es ist nicht ein Hacker. Beim Windows Server 2008 ist es ein Hacker bei dem Configuration Manager als Option zum dazu installieren. Aber dort ist es mehr oder weniger irgendwie die Default oder soll es die Default-Geschichte werden. Nicht? Das ist irgendwie die Vorstellung. Nicht?
Entschuldigung, was installiert er dann, wenn man beim das MSI-Paket für Vista holt? Das 1.0 oder mehr?
Das 1.0er. Haben wir das schon. Okay, gut. Die Idee hinter der Sprache ist halt, dass sie konzeptionell ganz anders ist als manche andere. Ja? Und das macht es irgendwie recht interessant, auch für Leute, die von der Unix-Seite herkommen. Nicht? Warum ist es anders? Weil alles ist ein Objekt in dieser Sprache. Ja? Also jedes Element, das dort vorkommt, ist jetzt nicht wie unter Unix irgendein String, aus dem man was zusammenbastelt, an dem man herumlaboriert, an dem man da herumdoktert und dann irgendwelche Pfade und so weiter zusammenbaut, sondern jedes Ding, was ich da drinnen habe, ist immer ein Objekt. Ja? Und jedes Objekt hat natürlich eine Vielzahl von Eigenschaften, die es mitbringt, und die kann ich benutzen. Und die kann ich jetzt benutzen, indem ich sie halt explizit anspreche. Ich kann sie aber auch für viele Elemente auf einer Pipe, sagt man das nicht, wenn man Sachen Pipe, auf einer Pipe benutzen. Das heißt also, ich kann diese Objekte und deren Methoden auch pipen. Und das macht das Ganze erst wirklich so smart und elegant und so schnell. Ja? Und wie gesagt, alle diese Objekte, die da drinnen vorkommen, haben Properties und Methoden. Und das ist sozusagen die Geschichte. Wie gesagt, die PDF können Sie gerne haben, ja, davon, das haben wir da dazu gestellt. Es gibt die PowerShell selber, kommt mit zwei Dokumentationsecken. Ja. Und zwar, es gibt dann so ein Language Reference Guide, wo man ein bisschen nachschauen kann, also ein PowerShell User Guide. Es gibt auch von der Microsoft ein paar Ressourcen, wo ein bisschen was zu dem Thema drauf ist. Und es gibt auch einige Bücher mittlerweile, wobei, wie soll ich sagen, manche sind sehr lösungsorientiert, wobei sie aber dann in vielen Fällen nicht das nutzen, was die Sprache kann. Und ich kenne eigentlich nur eins, das muss jetzt aber passen, ich habe es jetzt in den Kopf und ich habe es nicht draufgeschrieben, ich sage es Ihnen noch. Ja, das war das um 20% Rabatt, nicht? Bei der WDS. Ja, nein. Das ist es nicht, ja. Aber ich schaue Ihnen noch, ich sage es Ihnen noch. Und zwar, da ist so ein Zauberer drauf, da ist einer dabei, oder der das geschrieben hat, der hat wirklich sozusagen also die Struktur der Sprache mitdesignt. Und das ist hochinteressant, weil der nicht mit einem Befehl oder zwei Befehlen macht, der Dinge, wo du denkst, gibt es das nicht. Also der ist ganz interessant. Also das würde ich sehr empfehlen, das ist ein sehr spannendes Buch. Ich suche es dann aus. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber es ist ein super Buch, muss ich sagen. Gut, konzeptionell, wie schaut das jetzt aus? Wir haben gesagt, das ist neu. Wieso ist es neu? Und zwar auf der einen Seite haben wir Commandlets. Commandlets sind jetzt so Befehle, die aus einem Verb bestehen und einem Subjekt bestehen. Ja? Das heißt also, die Sprache ist so aufgebaut, dass ich immer irgendwie sage, was ich machen will und dann das Objekt sozusagen bekannt gebe, mit dem ich es machen will. Ja? Ich mache schon zu. Ja, also das ist sozusagen die Überlegung. Das heißt, also die ganzen Aktivitäten, die ich setze, bestehen aus Commandlets. Diese Commandlets funktionieren auf sogenannten Providern. Das war also das, was da drinnen sich darstellt, beziehungsweise da ein bisschen grafisch dargestellt ist. Da gibt es oben Commandlets, die heißen zum Beispiel getChildItem. Ja? GetChildItem ist ein Commandlet, das alle Objekte in dem aktuellen Pfad, Objekte, auch alle Properties und Methoden dieser Objekte sind natürlich verfügbar und die kann ich dann nutzen. Also das ist sozusagen das Commandlet auf der einen Seite. Arbeiten tut es auf einen sogenannten PowerShell Provider, und der PowerShell Provider ist jetzt etwas, was in der gleichen Art und Weise Zugriff auf verschiedenste Arten von Objekten ermöglicht. Nicht? Der einfachste Provider ist der File-System-Provider, da kriege ich die Files raus. Aber die PowerShell kann mit dem gleichen Befehl, nämlich getChildItem, den Certificate Store auslesen. Sie kann die Registry auslesen. Sie kann je nach Provider, mittlerweile gibt es auch ganz interessante, die aufs Active Directory losgehen. Es gibt Community Add-in, also Provider, der zum Beispiel den MSI Store, also den Microsoft Installer Store, mit getChildItem zur Verfügung stellt. Ja? Also alle diese Dinge kann ich angreifen, aber das Elegante dabei ist immer mit dem gleichen Befehl. Ja? Also immer mit dem getChildItem-Befehl, ganz gleich, was das jetzt für eine Art von Provider dahinter ist, kriege ich sozusagen die Elemente, die da drinnen sind. Ja? Und das ist also sozusagen der zweite extrem elegante Ansatz. Ganz gleich, welchen Provider ich benutze, ich bekomme immer unter Anführungszeichen den gleichen Commandlet und mit dem kriege ich immer meine Sachen heraus. Ja. Das heißt also, es gibt sozusagen ein Sammelsurium von Providern, ein paar sind einbaut und es gibt sogenannte Snap-Ins im PowerShell, da kann ich also beliebige Provider als auch Commandlets dazuhängen. Ja. Also es ist also relativ flexibel und erweiterbar. Auf der anderen Seite rennt das Ganze quasi on top auf .NET. Das heißt, Sie können in der PowerShell auch 1 zu 1 alle .NET-Objekte benutzen, die es gibt. Das heißt also, die PowerShell bringt Provider mit, über die Sie Objekte sozusagen herausbekommen können aus dem System. Und Sie können auf der anderen Seite auch direkt sozusagen .NET-Objekte ansprechen oder Funktionen, die es in .NET gibt, nutzen, wenn Sie glauben, sie ist in dem Fall halt notwendig oder sinnvoll. Ja. Okay, also das waren sozusagen Commandlets, Provider. Und auf der anderen Seite haben wir eben so eine Möglichkeit, auch eigene, so Commandlets und Provider dazuzuhängen. Also ein Kollege hat schon ein bisschen was herumzahlen, der hat schon ein, zwei so Commandlets bzw. sogar einen Provider gebastelt. Ja? Also ich bin nicht so der .NET-Programmierer, ich bin eher der Shell-Skripter, ja? Aber der Kollege ist eben der große .NET-Guru und der hat das schon gemacht. Also wichtigstes Commandlet am Anfang, gethelp, weil mit dem gethelp kriegen wir raus, sozusagen was zu tun ist. Nicht? Am Anfang ist immer wichtig, dass jedes Commandlet mit Aliasen verlinkt ist. Das heißt also, jedes Commandlet hat auch gleichzeitig, die meisten davon haben auch gleichzeitig, einen Alias, ja, mit dem sie es auch benutzen können. Nicht? Also die Idee dahinter ist, dass ich jetzt sozusagen das Commandlet getChildItem, mit dem ich das Inhaltsverzeichnis von meinem Filesystem jetzt gerade kriege, zum Beispiel mit dem unüblichen Befehl ls, nicht mit dem unüblichen ls verlinken, oder auch mit dem dir ls verlinken. Das ist natürlich nett, weil damit kennen uns wir, sagen wir, die da noch nie reingeschaut haben, irgendwelche Kollegen, die sind reingeschaut, auch aus. Nicht? Oder die Unix-Leute sind auch irgendwie glücklich, weil sie können zumindest einen Teil von dem Befehl nutzen. Mit den Parametern schaut es eh anders aus, aber einen Teil können sie damit nutzen. Ja. Also, erstens, gethelp und der Name des Commandlets und Sie kriegen eine Hilfe, eine ausführliche, in der sich die PowerShell sozusagen auch selbst dokumentiert. Ja.
Bitte. Von der deutschen Installation auch in deutscher Sprache.
Ja. Ja. Also da gibt es ein Sprachkit dazu quasi, und dann hat man es in der jeweiligen Sprache. Gibt's, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ich habe es gar nicht geschaut, aber es gibt mehrere. Ja. Also nicht nur Deutsch, auch.
Dann hast du die CMD jetzt Deutsch.
Nein, aber die Hilfe ist Deutsch. Na Gott sei Dank, das war ja ein Drama. Ne?
Ja, das ist ein Drama, das wäre ein Drama, was das Deutsch
Get help, ja. Get help, das Commandlet war Get help und der Alias heißt help. Ne? Und damit ist die Sache also relativ transparent. Ja. Was nun zu beachten ist, wenn man damit anfängt, ist, dass die PowerShell per Default keine PowerShell-Skripte ausführt. Ja. Warum? Als Security-Überlegungen, nicht, dass man nicht wieder einen Love Letter produzieren, gibt es eine sogenannte Execution Policy, die steht also irgendwo in der Registry, die kann ich ersetzen und ich kann nachschauen, wie es gesetzt ist, indem ich sage Get Execution Policy, kann ich nachschauen, wie es gesetzt ist. Und normalerweise ist es All Signed gesetzt. Was heißt All Signed? Alle PowerShell-Skripten müssen signiert sein und zwar mit einem Zertifikat, das von der lokalen Maschine stammt und dann kann ich es ausführen. Ja? Wenn man aber sozusagen ein bisschen herumbasteln will, dann ist das eher ungeschickt und deswegen sollte man mit Set Execution Policy vorher das vielleicht umstellen, weil sonst muss man jedes Skript extra signen. Signen kann die PowerShell in sich selber auch, da gibt es ein Zeiler, zwei Zeiler, mit dem ich also quasi ein Skript signieren kann und damit wäre es auch quasi ablauffähig auf der Lokalmaschine, auch wenn diese Policy eingeschaltet ist. Policy normal heißt All Signed, ja? Also defaultmäßig muss signiert sein. Auf der Shell selber können Sie immer tipseln, ja? Aber wenn Sie ein PS1-File ausführen wollen, dann müssen Sie das umstellen, weil sonst geht das nicht.
Wie sage ich das jetzt, wenn ich das auf einer anderen Maschine rennt?
Bitte?
Wie sage ich das jetzt, wenn ich das will, dass es auf einer anderen Maschine rennt?
Genau. Geht das gar nicht? Na, selbstverständlich geht das nicht. Ich muss schauen, dass ich das Zertifikat, mit dem ich signiert habe, zumindest den öffentlichen Teil davon, ja? Also nicht den privaten, sondern den öffentlichen Teil dort habe. Genau.
Also die kann im Prinzip auch ohne größeren Aufwand nicht ein Ding schreiben in ein Programm, das dann auf jeder beliebigen Maschine läuft.
Ja, außer ich habe ein Zertifikat, das auf der Maschine schon drauf ist, ne?
Oder ein Domain, ne?
Okay. Oder ein Domain, wo ich Zertifikate ausrollen kann. Ja. Oder ich habe eine Group Policy, die mir das Umstellen von der Geschichte erlaubt wird, von dieser Execution Policy. Okay. Ja. Aber grundsätzlich, richtig, eine Security-Überlegung, was man meistens macht, zumindest bei den wenigen, die schon einsetzen, also produktiv einsetzen, die schauen, dass die Zertifikate draußen sind. Ja. Also ich kenne eine Organisation, die das ein bisschen einsetzt, ja, und die schauen halt, dass ein Zertifikat draußen haben, weil sie brauchen sowieso ein Zertifikat mit dem Signieren, ja, also wo sie halt die privaten Schlüssel dazu haben. Ne. Okay, also wie gesagt, die Geschichte fängt immer an, Name, also Verb, und dann was will ich davon haben. Ja. Und es gibt einen lustigen Befehl, der heißt get command, da kriege ich die Liste aller Commandlets. Ja. Ich würde sagen, vielleicht machen wir da mal diese PowerShell laut, weil sonst ist das alles ein bisschen so abstrakt. Ne. Also, bei mir geht es relativ schnell, das Starten der PowerShell, hängt aber auch mit dem RAM ein bisschen zusammen. Ja. Ich habe vorher nicht so viel RAM gehabt, ich sage Ihnen, es ist nicht so schnell gegangen. Ja. Also,
das wie viel ist jetzt drin?
4 Gig.
Achso,
nein, aber nein, nein, nein. Vorher habe ich an so einen Sony gehabt, da habe ich gerade mal eins gehabt. Und da ist wirklich ein bisschen zäh. Und vor allem das erste Starten, wer muss das ganze .NET-Framework hochziehen. Ne? Und das ist das, was ein bisschen war. Nein, aber das muss man schon erwähnen. Nicht? Also das ist wirklich schon ein Impact. Nicht? Manche kennen immer gutes Environment nicht so leicht nutzen. Ne?
Mit 64-Bit-Maschinen, ne?
Nein, mit.
Ja, mindestens.
Okay, jetzt haben wir gesagt, wir haben da verschiedene Commandlet. Er hat einmal Commandlet Completion, das heißt also, wenn ich bis zum Minus mich richtig getippt habe, kriege ich halt alle möglichen fertigen Optionen. Und er hat auch unter Anführungszeichen eine Parameter Completion, was auch sehr hilfreich ist. Das heißt, wenn ich da jetzt sage, get help zum Beispiel, nicht, und ich weiß jetzt da kein Parameter, dann mache ich ein Minus und er sagt mir, was für ein Parameter das gab. Ne? Und schlagt mir dann vor, was wüssten für ein Parameter. Ne?
Wow,
genau. Und da können wir jetzt sagen, was weiß ich, get help und damit kriegen wir mal die allgemeine Hilfe, wobei, wir haben gesagt, verlinkt sind schon sehr viele Befehle. Wenn ich sage CLS, nicht ist das verlinkt oder LS ist verlinkt, ja? Wo wir gesagt haben, diese ganzen Befehle sind eigentlich jetzt nicht die Originalbefehle, sondern das sind eigentlich Aliase, die da in der Struktur drinnen sind.
So, ja?
Ich kann zum Beispiel sehen, der Batch-Datei, die du geschrieben hast, ein normales DOS-Batch aus dem XP da so einfach reinziehen und laufen lassen, oder
nein.
Ist soweit nicht verlinkt?
Nein. Also da muss man dazu sich ein bisschen überlegen, wie das abläuft. Ja, du kannst, da gibt es eine Ausführungsreihenfolge. Ja. Bin ich ein bisschen in dem Bereich nicht da. Da haben wir das, eine Ausführungsreihenfolge, wo er überprüft, was das jetzt quasi ist. Ja? Und das Erste, was er tut, ist, er schaut, ob es ein Alias ist. Ne? Das haben wir gerade festgestellt. Das Zweite, was er tut, ist, ich kann selber auch Funktionen schreiben. Also da kann ich quasi kleine Stickerl von PowerShell zusammenstellen und die kann ich mit einer Art Funktion aufrufen, damit ich dann quasi das, was das macht, halt mit einem Befehl kriegen kann. Ich kann Commandlets aufrufen und dann schaut er aufs Filesystem hinaus. Nicht? Dann schaut er, ist das jetzt ein Exe, was ich da aufgerufen habe. Nicht? Wenn ich sage ifconfig, dann geht das sehr wohl. Ja? Allerdings ist das sozusagen dann halt auf der Command-Ebene. Nicht? Also ich kann sehr wohl auch irgendwelche Befehle, die auf der Command-Ebene draußen sind, nicht aufrufen. Nicht?
Hast du jetzt das Commandlet zu beschreiben?
Ja. Oh, ja. Genau, wir sind ja vorher in der Reihenfolge.
Genau,
dann passt schon. Ja. Und dann erst sozusagen kann man den Skripts, das heißt, ich kann aus der PowerShell heraus auch meine Skripts natürlich wieder starten, PowerShell-Skripts. Ja. Und am Ende gibt es dann halt irgendwelche normalen Files. Nicht? Wenn ich dann sage, was weiß ich, invoke-item zum Beispiel, startet man dann das immer die zugehörige Datei.
Das heißt, wenn du jetzt eine Function einbaust, die ip-config hieße,
dann hätte ich das austrickst da, mein Extend, das hätte ich überholt. Ja, genau.
Also, du denkst auf ip-config und
dann
hier
was macht dann
und dann siehst du, was braucht. Außer du bist außerhalb.
Genau. Ja.
Das heißt doch, dass ich aus der PowerShell heraus schon und alle VS-Skript im Postscript zum Beispiel starten kann, indem ich sage VS-Skript.
Genau, korrekt. Ja. Also ich kann das schon ein bisschen interoperabilitätsmäßig da betreiben, wobei ich kann jedes Exe aufrufen, ist wurscht. Ja? Also da gibt es keine. Also ich meine natürlich Access-Control-Listen eingeschränkt, natürlich nicht, weil ich Berechtigungen drauf habe und so, das natürlich. Ja.
Ganz vereinfacht sagen, wenn das einer nicht weiß und der arbeitet mit DOS-Kommandos, dann arbeiten die.
Naja.
Das gibt es ja nicht mehr, CMD
eigentlich. Ja, CMD meint.
Fast, nicht, weil sehr viele Alias sind sehr ähnlich dem DOS. Ja. Wir können ja schauen, nicht, da gibt es einen Befehl, der heißt überraschenderweise GET. Du hast nämlich fast alle. Ich würde sagen, das sind 50% der Befehle fangen mit GET an, und dann hinten noch, was wir haben. In unserem Fall sagen wir GET Alias, nicht? Wenn wir da jetzt wieder unser Clear-Screen machen, was auch schon verlinkt ist. Nicht? Wenn ich sage GET Alias, dann kriege ich die Liste aller verlinkten Befehle. Ja? Also was weiß ich, Clear-Screen, ich habe CLS herausgenommen, nicht? Und, oder Copy oder GET Content oder CD oder was halt immer halt so irgendwie üblich ist, nicht? Remove, Directory, ClearScreen in dem Fall, wer ClearHost, nicht? Das war sozusagen das Command, das auf ClearHost sitzt. Ja. Dir zum Beispiel getChildItem. Also der richtige Befehl fürs Dir heißt eigentlich, gehen wir da vielleicht in ein Work-Verzeichnis und wenn ich da sage getChildItem, das war also sozusagen der richtige Befehl, der eigentlich Dir sozusagen widerspiegelt. Nicht CD, das war jetzt aber nicht CD, sondern das heißt eigentlich Set Location. Nicht? Das heißt Set Location und ich sage PowerShell Verzeichnis, dann bin ich da drinnen. Ja? Also Set Location war eigentlich das Commandlet, aber es ist eh verlinkt, ich kann nicht CD sagen und bin auch gut. Ja? Und das ist das, wo man sich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen muss, dass man also quasi immer jetzt mit der PowerShell versucht zu arbeiten, weil sie kann schon wesentlich mehr, also das ist schon wesentlich eleganter. Ne?
Also CMD-Lets sind Files, WS1-Files?
Commandlets?
Ja.
Nein, das sind sozusagen Commandlets, die in dieser Library drinnen sind.
Aber ich habe da gesehen, die Layers, die es gibt für CD oder sonst was, für Type war GetContent und WS1.
Achso, GetContent, ja. Also das,
was und WS1 gerade war das da.
Na, PS1, was ich jetzt gehabt habe, ja, das war einfach Get Content da sind einfach irgendwelche PS1 Skripte drin.
Ich habe das nicht
im
Kopf gehabt, das sind Directory-Listen.
Nein, das sind nur Directory-Listen. Ja. Aber ich kann schon sagen, nicht? Ich kann jetzt sagen, Sie haben gesagt Get Content zum Beispiel, jetzt sage ich nur Get Content und er soll mir halt auch sagen, zum Beispiel, was auch gibt, nicht? Was auch nicht uninteressant ist, iTunes. Nicht? Play Smooth Jazz, man kann sich auch den iTunes mit PowerShell automatisieren, also das als Beispiel. Ja. Also damit liest er mal den Inhalt von dieser kleinen PowerShell-Geschichte aus. Ja. Das geht insofern, weil diese iTunes-Geschichte ein COM-Objekt ist und das kann ich benutzen und kann die Methoden von dem COM-Objekt machen. Also die PowerShell kann alle bestehenden COM-Objekte sehr wohl nutzen, weil sie das jetzt erst angesprochen haben in Bezug auf Windows Scripting Host. Das heißt, ich kann Windows Scripting Host so nutzen, indem ich sage wscript.exe und dann das Scripting Host File. Ich kann aber die Scripting Host Objekte nutzen, wenn Sie wissen, was ich meine. Da gibt es ein Netzwerkobjekt und ein Shell-Objekt und so weiter. Die kann ich auch nutzen, aber halt auch so nicht. Einfach indem ich sage, machen wir das Ding. In dem Fall, was macht er da? Er spielt halt, er macht ein neues iTunes-COM-Objekt und startet da irgendein URL und mit dem tut er da halt spielen. Ja. Also, nur halt so ein bisschen zum
Herren. Ich zum Standardumfang, das hat schon gepasst.
Nein, ich habe mich gespielt damit, weil das mir was blöd, dass ich da immer diesen Link mache. Okay, also, Commandlets und wir haben einen Befehl, der heißt getCommand. Da kriegen wir dann auch alle Befehle heraus. Also wenn wir jetzt nicht nur die Command-Aliases haben will, sondern alle Commandlets, dann sieht man da, das sind in etwa da alle Commandlets. Ne? Und ein erkläglicher Teil der Commandlets ist get. Es gibt dann noch viel mit set. Ja? Und dann gibt es noch ein paar kleine da vorne und hinten, das sind dann nicht mehr so viel. Ja? Aber es ist relativ überschaubar. Für das, dass das also eine relativ umfangreiche Sprache ist, ist das nicht so tragisch. Ja? Weil alle ja mit get anfangen, sie machen ein Minus und dann sagen sie tab und suchen sie den, der möglicherweise dorthin kommt, wo sie hinwollen.
Ja? Sie haben gesagt, dass diese Commandlets alle auf einen PowerShell-Provider
drauf sitzen.
Genau. Auf welches drauf sitzt, weiß man nicht.
Oh ja. Also diese Befehle sind so geschrieben.
Export Elias und Export CXML, ist das dasselbe? Nein. Als Export hast du oder woran?
Nein, Export ist immer, es ist immer vorne das Verb und hinten noch das Hauptwort, um das geht. Ja?
Ist das jeweils ein Provider?
Nein, das ist ein Commandlet. Alle diese Befehle sind Commandlets und normalerweise funktionieren fast alle Commandlets auf allen Providern. Ja? Also alle Commandlets sollten grundsätzlich so geschrieben sein, dass auf alle Provider funktionieren. Wir können schon nachschauen, welche Provider das gibt. Nicht? Wir könnten sagen, get PS Provider. Ja? Wie auch sonst, get PowerShell Provider. Und das sind die Provider, die momentan in dieser PowerShell verfügbar sind. Nicht? Ein Provider ist, ich kann in die Aliases reingehen, ich kann in die Environment-Variablen einsteigen, ich kann auf meine Files da, auf mein File-System gehen, ich kann in den Function sozusagen Store reingehen, ich kann in die Registry gehen, ich kann in die deklarierten Variablen reingehen und ich kann auch in die Zertifikate reingehen. Also das sind momentan Provider, wobei wir kommen da eh noch hin, aber das sind die Provider, die da irgendwie sozusagen zur Verfügung stehen. Mit getCommand kriege ich mal die ganze Listen, haben wir gesagt, und ich kann mal schauen in etwa, was für Commandlets das gibt. Wobei Funktionalität immer Verb und dann hinten noch das Objekt, um das es geht. Ja, und damit kann man ein bisschen was anschauen. Was jetzt sozusagen das Elegante an der Geschichte ist, ich kann diese ganzen Objekte, die da rauskommen, da mit meinem getChild-Item, von wo immer die auch kommen, ob das jetzt ein Registry-Objekt ist oder ob das jetzt ein File-System-Objekt ist, die kann ich erstens pipen, das ist einmal das eine, ja. Ich kann sowas über Pipe schicken und kann damit was machen. Ich kann aber noch etwas anderes tun, nämlich ich kann mit einem anderen Commandlet nachschauen, welche Methoden und Properties hat das. Und dieses Commandlet, das man nachschaut, was für Methoden und Properties das Objekt hat, das heißt getMember, nicht? Ja, relativ überschaubar, nicht getMember, und es listet mir alle Methoden und Properties von so einem Objekt auf, nicht? Wenn wir dann nochmal in unsere Shell gehen und ich sage jetzt, also ls bzw. getChildItem, ich meine, GC ist eine ähnliche Variante des Themas, nicht? Machen wir dann nochmal ein Clear Screen. Wenn ich jetzt sage, bleiben wir beim ls, dann kriege ich jetzt alle Files, ja, die wir da drinnen haben. Und jetzt kann ich diese Files hernehmen und kann das pipen. Ja, pipen kennen wir nicht, pipe. Und jetzt tue ich quasi alle pipen, brauche ich nicht mehr reichert ein Objekt auch. Ich will quasi nur alle Methoden und Eigenschaften haben, die das Filesystem Objekt kann. Ja? Und dazu kann ich sagen, get member. Das war das, was wir zuerst gerade gesehen haben. Ja? Und wenn ich das mache, dann sehe ich, dass dieses File-Objekt, da gibt es also zwei verschiedene Arten von Objekten drinnen. Es gibt ein Directory-Objekt drinnen und es gibt ein File-Objekt drinnen. Ja? Und in Abhängigkeit dieser beiden Objekte kennen die verschiedene Sachen. Nicht? Das File-Objekt kann zum Beispiel Copy-To, das kann Create, das kann Create-Text sein, das kann Decrypt, das kann Encrypt, das kann Move-To, das kann Open, das kann Read, Open-Text, das kann Refresh. Nicht? Das hat einen Haufen Properties mit Länge, mit Full-Name. Ich kann überprüfen, ob es existiert mit einer Methode, ich kann mir den Pfad auslesen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, das ganze Ding ist jetzt nicht irgendwie einfach nur der String, ja, zu dem File, sondern das ist das ganze File mit allen Eigenschaften und allen Methoden und allem, was es gibt. Ja? Und das ist das, was wirklich elegant ist. Ich kann da quasi nicht nur den Namen wie bei einer Unix-Shell da weiterschicken und da muss ich mir irgendwas zusammenbasteln und muss das wieder rausfinden. Sondern ich tue das ganze Objekt weiterschicken und kann mit dem ganzen Objekt arbeiten. Insofern ist der Befehl getMember extrem wichtig, weil der listet man von jedem Objekt alle Methoden und Eigenschaften auf, die es hat. Das heißt also, das getMember ist aber unglaublich wichtig, weil damit weiß ich überhaupt, was das kann und was das hat. Okay.
Da kann ich was fragen.
Selbstverständlich immer.
Bei diesen Methoden, ja. Ich habe jetzt gesehen, das sind Methoden aus dem Framework. Also exakt dieselben.
Genau. Ja.
Das haben aber oft Überladungen. Also die gibt es in mehreren Versionen sozusagen mit verschiedenen Anzahl von Parametern. Geht das da auch?
Die exponieren quasi nur eine Variante davon.
Eine Variante, genau. Die komplizierteste wahrscheinlich.
Ich würde nicht einmal annehmen, ich würde vielleicht sogar sagen, die einfachste. Also ich brauche nicht viel Parameter mitgeben, so, sondern es ist üblicherweise so irgendwie das Einfachste vom Einfachen meistens. Aha, also eher das Commandlet sozusagen gibt eher die einfache Variante wieder. Mhm. Das ist eher die Intention. Was man jetzt natürlich noch kann ist, ich kann jetzt mit dem Befehl newObject auch neue Objekte machen. Ja? Das können jetzt Objekte sein, die aufgrund von irgendwelchen Add-ins schon in der PowerShell sind, zum Beispiel jetzt mit, können wir uns dann nachher anschauen, über einen SQL Server 2008 da, den kann man mit der PowerShell komplett administrieren. Ja. Und da zum Beispiel gibt es Objekte Datenbank. Da sage ich, neues Objekt vom Typ Datenbank und schon haben wir eine neue Datenbank. Ja. Aber es kann auch ein Objekt sein wie da, SystemD, das ist ein Objekt aus dem Framework, ne. Und ich mache mir jetzt ein Datums quasi Objekt mit allen Eigenschaften, die das Datumsobjekt halt so kann. Ja. Also getMember listet man alle Eigenschaften von Objekten auf und newObject, mit denen kann ich halt beliebige so Objekte erzeugen. Wie gesagt, ich kann so Dinge exekutieren. Ein paar Dinge, die vielleicht noch interessant sind. Variablen fangen immer mit Dollar an, das ist so per Default. Ja. Und denen kann ich halt was zuweisen. Und das kann natürlich ein Access sein oder sowas. Nicht? Und das, was dann da in meiner Dollar-Variable drinnen ist, ist immer ein Array von Strings. Wobei jeder String natürlich wieder ein Objekt ist mit seinen allen Eigenschaften und Methoden. Nicht? Das heißt also, defaultmäßig sind das gleich wieder sozusagen String-Arrays, aus denen ich dann sozusagen die Sachen wieder raussuchen kann oder rausfiltern kann. Das kann ganz interessant sein, indem man halt mit ip-config und Regular Expressions relativ schnell so eine IP-Adresse rausfindet oder sowas. Ja. Okay, was noch interessant ist, wie unter Unix, der aktuelle Pfad ist nicht sozusagen immer im, also der momentane Pfad ist nicht in der Pfad-Environment-Variable. Das heißt, also ich muss immer entweder Punkt, Slash geben, damit er sozusagen im lokalen Verzeichnis eine Datei findet und ausführt und anzeigt. Ja. Also ist nicht standardmäßig drin. Ist auch wieder so ein bisschen ein Security-Thema. Gut, das haben wir eh schon ein bisschen vorgegriffen zuerst, weil die Frage gekommen ist wegen der Ausführungsreihenfolge. Nicht? Also wir fangen mit den Aliasen an, über die Funktionen Commandlet bis zu den einzelnen Files.
Eine kurze Frage zur Execution von was anderem.
Ja.
Das ist immer synchrone Execution, oder?
Genau.
Das heißt, wenn ich eine Exe-File aufruft, dann warte die Shell so lang, bis das Exe terminiert.
Korrekt, ja. Das ist auch eine Verbesserung in der CTP 2.0, also momentan gibt es eine Community Preview von der VHL Version 2.0 und dort ist eine substanzielle Verbesserung, dass ich quasi auch asynchron laufen kann. Ja. Das haben sie dabei in der Ansicht noch nicht so drinnen gehabt. Damit wir bei den Objekten jetzt noch ein bisschen weiter tun, ich kann natürlich ganz normal auch alle anderen COM-Objekte am System nutzen. Nicht? Das Beispielchen ist vielleicht eh bekannt, Navigate2, das kennen wir, das ist ein Objekt, also eine Methode des Internet Explorers und damit kann ich halt irgendwo hin navigieren. Nicht? Ich meine, das können wir auch da, was mal mit Copy-Paste, von brauche nicht tippen, kurz rauskopieren und einmal auf der Shell ausprobieren. Wir benutzen aber damit ein COM-Objekt, nicht? Das muss uns klar sein. Wir benutzen ganz normales COM-Objekt, das wir da einfach sozusagen bauen. Ja? Jetzt haben wir den Internet Explorer quasi im Hintergrund und wenn ich jetzt nachschauen will, der ist in der $IE-Variable, wenn ich jetzt nachschauen will, was jetzt der für Eigenschaften hat, dann kann ich das wieder nach getMember sozusagen weiterschicken und schauen, was der jetzt kann, der Internet Explorer, nicht? Der da in der Variablen jetzt drinnen steht. Ja? Und da gibt es jetzt natürlich dieses Navigate2. Sehen Sie es? Da ist dieses, wo haben wir es jetzt? Ich habe es gerade gehabt. Navigate2. Genau. Und das ist quasi die Navigate2-Methode, die ich dann benutzen kann. Und das ist quasi die zweite Zeile da in meiner Folie, nicht? Wo ich sage, okay, gehe halt dort oder dahin oder wo auch immer hin. Ja? Und das ist natürlich damit in meinem Fall jetzt ein bisschen schwierig, weil dann nirgends hin darf, nicht? Oder weil ich da halt keine Zugriff habe, nicht? Aber wenn man da halt das dazu nimmt, nicht? Würde er jetzt dorthin navigieren und man sieht schon, nicht? Er sagt Offline-Betrieb, nicht? Also er hat schon festgestellt, dass ich da nirgendwo bin, wo ich was tun darf, nicht?
Oh ja, es gäbe keinen Punkt, in das Netz reingehen.
Aha, ist eh wurscht jetzt. Ja. Also es geht quasi dann nur eher um die Demo-Geschichte, nicht? Und dann haben wir noch Visible, nicht? Ist eine Visible, ja? Ist jetzt eine Methode, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Property, und das setzen wir halt auf True und damit wird halt dann der Internet Explorer halt sichtbar, nicht? Und sagt, das wo du hin willst, haben wir leider nicht, nicht? Aber von der Idee her, glaube ich, ist es damit verständlich. Das heißt, ich kann, indem ich dieses Objekt erzeuge, mit dem getMember einfach anschauen, was kann das alles und dann kann ich mir sagen, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht oder was auch immer und ich kann damit vielleicht ein paar Dinge erledigen, die ich sonst nicht so leicht tun könnte.
Das heißt, der COM-Objekt wird eigentlich nicht visible gestartet im Internet.
Das hängt vom Objekt ab. Ja. Also das,
ja, wenn es ein standardmäßiges ohne den True,
würde ich es nicht sehen, aber das ist der Internet Explorer, der verhält sich so. Per Definition. Ja. Und das, wobei Word macht es auch so und Excel macht es auch so. Aber das ist nicht, also das hängt mit dem Objekt zusammen, nicht? Weil die das so halt per Definition. Genau, weil die das per Definition so gemacht haben. Okay. Also, wir kennen alles Pipen, nicht? Und mit dem Pipe sind wir eben recht flott unterwegs, weil wir eben auch alle Methoden und alle Properties und so weiter ansprechen können. Und wir pipen eben, wie gesagt, immer das ganze Objekt, das ist irgendwie das Elegante daraus. Wo es dann immer ein bisschen trickier wird oder ein bisschen komplizierter wird, ist, natürlich kann diese Shell auch Variablen und die bleiben auch persistent. Also solange die Shell rennt, ist diese Variable da. Also diese Internet Explorer Variable ist jetzt noch immer vorhanden. Nicht? Und die kann ich auch wieder weiter nutzen. Oder ich müsste sie explizit halt zerstören. Nicht? Aber grundsätzlich bleiben sie mal da. Nicht? Variablen beginnen immer mit Dollar. Es gibt alle möglichen Arten von Variablen, wobei ich brauche sie nicht deklarieren, sondern sie impliziert, also sie deklarieren sich implizit. Ja? Also das heißt, die braucht ihr nicht extra in der Deklaration machen und ihr könnt dann auch irgendwelche komplizierten Variablen-Namen nehmen, aber
das ist oben immer global.
Jein. Das Scope ist im Normalfall, wenn ich es jetzt wieder deklariert habe, global. Ja. Aber ich habe natürlich Funktionen und so weiter, wo ich dann
lokal. Das ist immer nur in den Namespace.
Genau, dort ist ja in den Namespace gekappt. Das ist die Variablenkonstruktion.
Deklaration hat es nicht.
Sie meinen sogar die Option explizit im Windows Clipping und nein, kann ich nicht.
Das heißt, Tippfehler sind eine Schmach.
Naja, macht eh, also wenn er was kennt, macht er Autocomplete. Das heißt, wenn Sie eine Variable anfangen zum Tippen und Sie fangen mit I an und sagen Tab, dann sagt das ihn auch nicht. Also, so ist es nicht. Also ein bisschen was tut, aber es ist korrekt. Explizite, wie soll ich sagen, Casten in dem Sinne oder der kann ich nicht so leicht. Ja. Was haben wir nun? Ja, die Shell, wenn wir da ein bisschen weitergehen, hat eine oder mehrere Überlegungen, wobei das ist schon ein bisschen spezieller. Eine Variable, die für uns recht interessant ist, ist, es gibt sozusagen so einbaute Variablen, die schon irgendwelche Dinge tun. Ne? Unter anderem gibt es eine Variable, die heißt $_. Das sieht man öfter, wenn es irgendwelche PowerShells gibt und Sänger, die benutzen die immer. Diese $_-Variable repräsentiert immer beim Pipen sozusagen das aktuelle Objekt, das gepiped wird. Und das ist recht interessant, weil mit dem kann ich dann quasi alle ansprechen, die sozusagen über diese Pipe laufen und kann dann einzelne Elemente machen. Gut, die PowerShell als solches kann natürlich auch rechnen und kann verschiedene Dinge, das heißt, es gibt aber da zwei Arten von Modi. Es gibt sozusagen den Expression-Mode, wo er sofort auswertet, und es gibt den Command-Mode, wo er quasi alles als String behandelt. Ja? Also wenn wir das vielleicht da ausprobieren, wenn ich da auf der PowerShell sage 2 und 2, dann rechnet man das aus. Ja? Klarerweise macht das Sinn. Nicht? Aber wenn ich jetzt sage write host, ja, dann schreibt er das raus und ich schreibe da 2 und 2 hin, dann ist das für ihn der String 2 und 2. Also es ist eigentlich per Definition in der PowerShell alles einmal ein String, ja? Außer wie in diesem Execution-Mode. Aber grundsätzlich ist einmal eigentlich alles ein String. Nicht? Und dann erst sozusagen überlegen wir weiter. Weil wenn ich jetzt das anders wiederum mache, dieses write-host, indem ich das sozusagen irgendwie klammere oder irgendwelche uns davor setze, dann rechnet er mir es wieder aus. Ja? Also dieses Klammer bedeutet exekutieren. Ja? Und das kann ziemlich spannend werden, diese ganzen Sachen. Ja? Also da muss man, und darum sage ich, dieses Buch, was Sie haben, ist interessant, weil es Anwendungsbeispiele bringt. Aber es gibt, wie gesagt, das eine mit dem Zauberer, was mir jetzt nicht einfällt. Ja. Was also genau diese Dinge, wo man dann denkt, das gibt es ja nicht. Ich schreibe das jetzt da schon zum 5. Mal und irgendwie macht er ganz was anderes, als was man ich gedacht habe. Ja. Also das ist recht interessant. Und
da gibt es definierte Reihenfolgen, würde ich
sagen. Klar, ja, genau. Und da gibt es also alle möglichen Spielereien. Also es ist hochinteressant und man kann sich wirklich. Man kann Unix-like Scripts schreiben, die kein Mensch mehr lesen kann. Also es ist
sehr fortschrittlich.
Ja, und die Unix erfüllen sich zu Hause, nicht? Also ich denke,
das Directory-Listing war ja auch schon so ein Kniefall mit den Attributen und so.
Achso, das also war ja. Ja, genau. Und wie gesagt, nicht? Es kommt halt dann auch drauf an, nicht? Auch das Beispiel da mit dem getDate, wenn ich sage write host, und dann sage ich getDate, dann haben wir wieder das gleiche Verhalten, nicht? Weil das getDate ja jetzt ausgeschrieben wird. Wenn ich es aber klammere, nicht? Dann wird es wieder exekutiert. Und ich kann aber dann mit der Klammer sozusagen auch gleich eine Eigenschaft dieses Elements zum Beispiel herausfinden, indem ich sage halt, ich hätte gern den Tag. Ja? Also da kann man schon ganz lustige Sachen machen. Jetzt nehme ich das getDate. Das liefert mir ein Objekt zurück vom Datum. Tschüss, Papa.
Sorry, ich bin dabei.
Alles klar. Und jetzt nehme ich von dem Objekt System.date das Property.d heraus. Ja? Und das schreibe ich jetzt mit dem write-host raus. Ne? Also da kann man, wie gesagt, schon, wenn das ein bisschen mit Klammern und so und ein paar Punkten dazwischen, kann das schon ganz überraschende Ergebnisse bringen. Ne?
Mir hat das gewundert, dass da hinten die Property.d außerhalb der Klammer steht.
Nein, weil es geht ums Objekt. Die Klammer bringt das Objekt zurück.
GetDate allein bringt kein Objekt. Wenn es exekutiert.
Nein, wird. Weil das ist ja der String. Vorher, wenn ich GetDate sage, kommt nur das String raus. Sehen Sie?
Ich weiß schon, weil. Ja, aber wenn ich schreibe GetDate und das Ganze in Klammer.
Das habe ich eh da. Also das da. Ja, aber da habe ich ja nicht eine Property von dem ganzen Date, sondern das Default-Property, das rauskommt. Ne? Nämlich das ganze Datum.
Was ist dann mit dem Klammer nach dem Date hinter das Y setzt?
Die Klammer nach dem Date hinter das Y. Sie meinen so, na da wird es nicht
oder
gehen.
Komplette Ausdruck in Klammer.
Also so meinen sie, okay.
Ja,
ja. Hoppala,
ja,
das super.
Ich habe schon zusammen.
Also es ist weder ein Commandlet noch eine Funktion. er evaluiert sozusagen von innen nach außen. Ne? Und jedes Mal sozusagen schaut er, was das für ein Type ist und was für ein Objekt das ist. Und wenn es eine Property oder Methode gibt, die das hat, dann macht er es. Und wenn nicht, dann sagt er Edge nicht. Und das war eigentlich nichts. Ne?
Alles klar.
Okay. Versuchen Sie es erneut. Ne? Das stimmt. Und insofern sage ich, es ist eben nicht so einfach, wie es jetzt ausschaut, weil eben gerade diese Geschichten da sind ein bisschen tricky. Ja.
Das war geil, wenn ich dazu
nur selbstverständlich.
Wenn ich den Text, wirklich Text ausgeben möchte, kann ich ihn da und da uns einsetzen.
Ja, aber ich muss nicht.
Aber ich könnte, nein, man, das spielt jetzt
Text. Sie können
in Klammern, ne?
Ja, ja.
Wenn ich das ausgeben will.
Ja.
Dann kann man einfach
aufhören. Sie können zum Nachschluss
setzen. Das ist Frage nur, wenn das Punkt D jetzt ein Objekt gewesen wäre, zweite Eigenschaften hat, muss dann auch wieder eine Runde Klammern unter uns setzen, dann kann man damit den Punkt nicht weiter
hinterlegen. Nein, müsste der auch wieder eine Runde Klammern. Also das ist sozusagen immer.
Ein Objekt geklammert.
Ja, genau. Das ist irgendwie die Erkenntnis, ja. Gut. Ja, es gibt dann halt Boolsche Expressions, nicht? Es gibt True oder False oder True. Also Dollar True, Dollar False ist jetzt quasi das Boolsche Element da drinnen. Nicht? Okay. Was jetzt noch gibt, was ja irgendwie interessant ist, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten zu iterieren. Ja? Und iterieren ist ja das, was man meistens braucht. Es gibt natürlich ein for each, ja? Aber das gibt es in zwei Ausprägungen. Einmal, dass ich quasi for each durchiteriere, wie wir es kennen aus dem Windows Scripting Host, tue ich einfach nicht weiter iterieren durch eine Collection und hole mir die einzelnen Objekte heraus. Aber es gibt natürlich auch umgekehrt die Geschichte, dass ich mit dem for each Befehl sozusagen alle die da der Pipe entlang hineinkommen, nicht? Der Reihe nach ausgeben. In unserem Fall war das dann halt nicht, indem ich da halt einfach sage, 1-2-3, das war halt einfach irgendeine Objektansammlung und die schicke über die Pipe. Und mit dem for each jetzt hat er mal gleich das aus dem Stream rausgeholt, for each gehe jetzt eins nach dem anderen durch und da braucht er die geschwungene Klammer, weil das ein Statement-Block ist. Ja? Und über diesen Statement-Block haben wir zuerst schon gehört, gibt es diese $_Variable und die repräsentiert sozusagen jedes Objekt, das da drüber rennt. Ja? Und wenn wir das jetzt quasi nach dieser Methode oder nach dieser Geschichte machen, dann nimmt er jetzt der Reihe nach jedes her. Ne? Das heißt, ich hätte jetzt sozusagen aufgrund oder mit dieser Methode auch zum Beispiel, indem ich das ein bisschen variiere, mir einfach meine ganzen File-Namen nicht, zum Beispiel ausgeben lassen. Nicht? Und damit habe ich meine File-Namen schon erinnern. Nicht? Also das heißt, über diese Geschichte kann ich einfach alles reinpipen und mache mit den ganzen Objekten auf der Pipe, mit den Properties, die haben oder mit den Methoden, die haben, mache ich halt irgendwas. Nicht? Und das ist, der untere Teil ist das, was finde ich sehr elegant ist, nicht? Weil da kann man sehr schnell unglaublich effiziente Dinge produzieren. Nicht? Weil das pipe da zweimal, dreimal drüber und du hast schon alle möglichen Sachen. Du filterst das ein bisschen noch und dann hast du schon ein paar Sachen raus. Nicht?
Aber kommt nicht normalerweise nach einem Pipe sowieso ein Command, das wieder nicht eine Objektliste erwartet?
Das ist nicht immer so, weil mit diesem for each sozusagen greife ich jedes einzeln an. Ja. So ist das, also wenn ich, Sie meinen, wenn ich das for each weglassen würde und einfach nur Dollar underscore hinschreibe, oder?
Würde ich hinschreiben, was weiß ich, wie heißt der write-command oder so?
Naja, das ist schwierig, weil wenn ich sage ls, weiß ich ja nicht, was für Objekte daherkommen, nicht? Wissen Sie, was ich meine?
Nein, normalerweise ist es wieder irgendwie dieser pipe-Kommando
drin. Das ist das pipe, der Strich ist das pipe.
Print-Kommando.
Ein print, ja, es gibt ein write-host. Zum Beispiel, dann schreibt das auf dem Host hinaus. Braucht man aber eigentlich nicht, sehen Sie, weil wir schreiben es ja trotzdem aus. Er schreibt sowieso alles auf die Ausgabe sozusagen.
Ja, das Dollar underscore macht gleichzeitig ein Print.
Hm? Er gibt den String quasi aus, ja, genau.
Ja. Das Frage noch, in der Pipe, die Objekttypen müssen alle gleich sein, aber was ist der Unterschied in Objekttypen?
Solange die Properties und Methoden
vorhanden sind. Die gleich sein, ist wurscht.
Ist ein wurscht, ja.
Dann nimmt man halt nur die Submenge,
die das kann, ja genau. Ja. Also,
das streut sich nicht dazwischen.
Nein, das war ein Wurscht. Naja, solange der Name gleich ist, ist ihm das wurscht. Ja. Aber sagen wir jetzt, wenn Sie sagen, sowas da nicht, write host zum Beispiel, ja. Das meinen Sie jetzt damit, nicht? Ist das,
ja.
Ist das richtig, was Sie meinen? Ja. Aber die Schwierigkeit ist meistens, ich will ja nicht immer nur alles haben, sondern ich will ja dann auch schon eingreifen, nicht? Und mit dem Statement-Block ein bisschen filtern. For each ist jetzt ein Beispiel, ja. Das brauche ich, damit ich jedes einzelne rauskriege. Deswegen in dem Fall nur fürs Herz an. Ja?
Ja, ja.
Aber nachher gibt es dann noch ein Wer und dort wird es interessant, weil dann kann ich nämlich filtern. Ne?
Was ist, wenn ich mit dem LS 1 Beispiel, 2 Beispiel, 3 hinschreibe?
Da?
Das gleiche wie vorher.
Das gleiche wie vorher. Hoppala.
Ja, das macht uns, wir kennen es
dann schon. Genau. Genau, ja. Aber wir könnten natürlich auch das Q schreiben, nicht? Was
wobei das
substanziell
jetzt
eigentlich das gleiche sein soll, aber nachdem das wieder String ist, jetzt weiß er nicht genau, nicht, was das ist, er schreibt, Benennung Q wurde nicht als Kommando, Funktion oder Ausbruchsprogramm identifiziert.
Also müssen wir das unter Hochkomma setzen? Jedes einzelne?
Na, zumindest das Q, nicht, würde ich mal sagen.
Das Q.
Als erstes Objekt in dieser Kette. Erst, die kann er nicht tippen, halt. Dann geht's wieder, ne? Dann ist es für ihn ein
ist gut.
Ein String und damit ist das wieder irgendwie eindeutig. Ne? Weil sonst versucht das ja sofort als Command-Line oder sowas zu finden. Ne? Aber ich sage, das ist irgendwie ein bisschen die Tücke an der. Die liegt ein bisschen im Detail da, die Tücke. Okay, also for each haben wir da jetzt, nicht, wo man da quasi durchdrehen oder die Pipe. Und wie gesagt, ich finde halt, die Pipe ist um einiges eleganter. Selbstverständlich gibt es Conditions, nicht? Und das geschwungene Klammer ist immer ein Statement-Block, nicht? Also ich kann sagen, one test so und sowas. Dann kann ich aber auch gleich sagen, ein String, ich brauche gar nicht hinschreiben, write String oder sowas. Ich schreibe ihn einfach hier und er schreibt ihn raus. Nicht? Also ich brauche ihn gar nicht großartig herum, weil es eh alles ein String ist. Und wenn ich einen String hinschreibe, dann kommt man dort vorbei und er schreibt ihn raus. Nicht? Also ist relativ elegant. Nicht? Oder da, nicht? Dann mache ich halt ein neues Item vom Typ Directory oder macht halt mein Verzeichnis. Ja? Also so kann man da ein bisschen damit jonglieren. Ja? Klarerweise gibt es natürlich andere Lupenkonstruktionen, auch du weil, du until und so weiter. Aber das ist gar nicht so das Interessante. For each iterieren wir durch eine Collection durch, nicht? Mit einem Statement-Block, beziehungsweise for i gleich 1, 2, so und so weiter, also einfach nur so normale Repeat-Schleifen gibt es natürlich auch nicht. Was das Ganze natürlich noch interessanter macht, Arrays sind natürlich auch verfügbar, nicht? Und Arrays kann ich ganz leicht erstellen, indem ich einfach eine Aufzählung nehme und die halt einer Variable zuweise und dann ist das schon ein Array, nicht? Und mit 0 fängt das halt an, nicht? Beziehungsweise was interessant ist, ich kann auch mit negativen Zahlenwerten reingehen, da fangen wir dann von hinten zum Zählen an. Nicht? Also wenn ich sage minus 1, nicht? Dann habe ich sozusagen das letzte Element bis zum minus dritten bis zum drittletzten Element. Ja? Also der kann quasi auch von hinten sozusagen anfangen zu zählen. Negativ kommt also quasi immer von hinten. Nein, nein, gibt es mehrdimensional auch. Ja. Also es ist so vom Sprachumfang, mir kommt es, also da ist der Scripting-Host wesentlich eingeschränkter. Ja. Also die haben ja sehr lange daran herumgebastelt, nicht? Da hat ein Herr war da federführend beteiligt, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Ja. Aber der, also die haben da, ich glaube, drei, vier Jahre, also relativ lang herumgebaut. Damit das also wirklich relativ spruchreif, also relativ gut ist. Das ist nicht so eine Schnellschussgeschichte, da ist der Scripting-Host wesentlich schwächer von dem, was er kann. Ja? Also von der Funktionalität ist er wesentlich eingeschränkter. Ja? Okay, was haben wir nun? Ich kann das, was rauskommt, auch irgendwie formatieren. Ja? Das heißt also, ich habe Format List, Format Table, Format Wild, Format Custom. Das heißt, ich kann das, was da mit LS rauskommt, das ist schon defaultmäßig formatiert. Aber ich kann das natürlich sehr wohl noch über irgendeinen Formatbefehl laufen lassen und da gibt es mir sehr viele, nicht? Und ich kann das dann halt in verschiedenen Formaten halt rausschießen. Ja? Und ich kann dann sagen, wie das ausschauen soll, welche Überschriften das haben soll und so weiter und so fort. Also Format gibt es auch sehr vielfältige, um die ganzen Ausgaben ein bisschen zu steuern und auch ein bisschen damit umzugehen. Ja, Alias haben wir gesagt, kann man auch setzen. Und ich kann verschiedene Arten sozusagen setzen. Nicht? Eine Geschichte wäre zum Beispiel Set Alias, können wir machen, Set Alias in unserem Fall halt Notepad, nicht? Ist gleich, beziehungsweise ist einfach nur Notepad Exe. Nicht? Und was man jetzt sagt, NP, habe ich schon unser. Ist er schon da. Also da kann man sich relativ schnell, wenn man da was machen muss, damit agieren. Man kann auch interessanterweise auch andere Dinge tun. Was haben wir denn da drin? Da haben wir irgendwo eine Textdatei, bin ich mal ein, oder? Genau. Resttext, das ist ein Ergebnis. Ich kann auch sagen, invoke item, dann nimmt er sozusagen die dafür vorgesehene Applikation, die aufgrund der Endung sozusagen dafür zur Verfügung steht, weil ich sage, invoke ist das halt in dem Fall auch der Texteditor nicht und der zeigt mir halt dann das an, was damit irgendwie sozusagen dazugehört. Nicht? Und das geht natürlich mit Excel und so weiter genauso. Nicht? Da macht man halt ein Excel auf. Also,
das Resttext allein wäre nicht gegangen, wenn ich das Invoke-Item wegließe.
Aha, hoppala. Resttext. Kann man. Was macht er dann? Weiß ich nicht. Er sagt, das kennt er nicht, weil es kein Commandlet ist und kein Ding. Und
ich dachte, in der Punkt-Schrägstrich-Rest.
Warum müssen wir, das war die einzige Möglichkeit, die ich mir auch einreden lassen würde. Ja. Also, dass wir sagen, Punkt, Slash, ne?
Genau. Ja, jo. Ganz eine krasse
Schrift. Aber es ist lustig, ne? Also, ich finde das jetzt recht lustig. Ja, man kann das Ganze auch mit Funktionen setzen, ne? Weil die weil das Set Location eigentlich mehr erfordert, nicht? Wenn ich also sage CD, nicht? Da brauche ich eigentlich also eine Funktion da drinnen. Nicht? Okay, wir haben eh schon angefangen mit diesen Providern zuerst. Also grundsätzlich gibt es Provider in dieser Shell und auf die komme ich mit getPSProvider. Das haben wir schon mal gehabt, weil wir da zuerst schon ein bisschen vorgegriffen haben. Nicht? Das heißt, wenn ich sage also getPowerShellProvider, dann liest er dann mal alle möglichen Provider auf, die ich habe. Und ich kann jetzt mit jedem dieser Provider ein Drive bauen. Nicht? Das heißt, also ich kann ein eigenes Drive bauen, wo ich dann halt dann auf Teile von so einem Provider zugreife. So wie ein Laufwerksbuchstaben halt quasi dort irgendwo hinein, wenn man das irgendwie so formulieren will. Nicht? Das heißt, ich könnte jetzt direkt, wenn ich will, dort hineingehen mit Set Location bzw. CD, was ja das gleiche ist. Und könnte sagen, ich möchte gerne in den Certificate Store zum Beispiel hineinsteigen. Ne? Das ist also getChildItem, wenn wir korrekt sind mit den Commandlets. Und dann können wir sagen cert, weil so heißt zum Beispiel unser Certificate Store. Und dann können wir in den Certificate Store zum Beispiel reingehen. Und jetzt kann ich wieder ganz normal wie vorher mit dir oder ls oder eigentlich getChildItem bzw. cd oder setLocation zum Current User in seine Zertifikate einsteigen. Und wo bin ich hingegangen? Achso, ich bin nicht hingegangen, ich habe nur gesagt get child. Also get cd cert, nicht? Und dann kann ich dort da reinsteigen, dann kann ich sagen ls, dann kann ich sagen cd current user, ls, dann sehe ich meine Zertifikate, kann ich eingehen in die Root-Zertifikate zum Beispiel, sagen ls. Und dann sehe ich meine Zertifikate, die da drinnen sind. Nicht? Und das geht natürlich mit allen Providern, ob das die Registry ist, ob das die Environment-Variablen sind, ob das die normal informiert deklarierten Variablen sind. Ich kann immer mit den gleichen Befehlen spielen. Ja? Und wie gesagt, es gibt mittlerweile auch eine sogenannte Community-Extension. Das ist also auch so ein Add-in, so ein Snap-in. Und mit dem kann ich diverse andere Dinge ansprechen. Die kommen, da haben so ein paar Leute, haben sich das zusammengesetzt und haben da ein paar Sachen gebastelt. Und da kann also zum Beispiel das MSI Store angreifen mit getChildItem bzw. ls. Ne? Und kriege außer, was für Sachen installiert sind auf meinem System, ne? Und solche Dinge. Also das ist recht elegant, weil ich immer die gleichen Befehle nutze. Ne? Das macht es ja recht einfach unter Anführungszeichen. Ne?
Wie schaut das aus mit den Informationen, die man sich dann rausholt mit dem Export aus der PowerShell?
Naja, das was da jetzt rauskommt, ne, weil ich da sage ls, da muss ich ja schauen, was das überhaupt ist. Ne? Das heißt, ich muss mit getMember sowieso mal nachschauen, was das ist. Ne? Und wenn ich da sehe, das sind in meinem Fall halt Zertifikate, die haben halt ganz andere Export hat das Zertifikat als Methode. Ja? Mhm. Aber das hängt natürlich vom Objekt ab, nicht? Je nachdem.
Also wenn das Objekt als Methode keinen Export hat, kann man es nicht exportieren, dann muss man
das
irgendwie.
Das Export, was Sie da drinnen gesehen haben, exportiert nicht das Objekt, sondern das ist, da kann ich Export von allen Aliases sagen oder solche.
Nein, es geht nur um die Information, nicht ums Objekt, sondern
um den Inhalt, ja genau. Ja. Na, da kommt es drauf an, nicht, ob ich dort rein kann oder nicht. Ja. Also ich muss mir, normalerweise muss man halt sozusagen die Properties oder sowas, was ich halt brauche, zusammensuchen. Nicht? Und die kann ich dann halt Export als CSV oder was auch immer. Nicht? Diese Dinge kann ich dann sehr wohl machen. Ja.
Also zumindest in der anderen oder sowas, in der
Textdatei. Genau, also das kann ich immer. Nicht? Was natürlich auch elegant ist, nicht? Wenn ich da jetzt, gehen wir wieder in unser C raus, nicht? Und was ich natürlich auch machen kann, ich kann sagen, ich kann get access control resource text. Das heißt, was ich damit rauskriege, ich kriege auch die access control Liste, was ja natürlich, wenn Sie mit dem Scripting Host schon mal gespielt haben, extrem mühsam ist. Nicht? Berechtigungen über den Scripting Host zu setzen, ist de facto, naja, ich meine, Kackels nicht oder sowas kann ich nehmen, aber das weiß dann schon. Also ich kann nicht innerhalb vom Scripting Host bleiben, weil das halt meistens nicht geht. Ja? Also auch die Access-Control-Liste kann ich damit angreifen und auch setzen. Ja? Set, Excel, also Set Access-Control-Liste gibt es auch. Gut, ja, und ich kann dann sozusagen auch so eine Art Shortcuts bauen. Nicht? Ich kann mit getPSDrive habe ich sozusagen so Abkürzungen. Nicht? Also wenn ich da sage wieder CLS und ich sage jetzt get PS-Drive, dann sehe ich, was schon jetzt sozusagen irgendwie verknüpft ist. Nicht? Wenn ich da jetzt sage CD Haki Local Machine, nicht? HK.
Haki ja wirklich Backslash.
Nein, Doppelpunkt.
Achso.
Genau, wenn ich sage HK Local Machine, nicht? Dann kriege ich halt meine Registry, in einen darf man nicht rein. In den anderen darf man sehr wohl rein. Software, nicht? Und da können wir dann genauso. Da sind einfach lustige Zeichen dringend. Wer ist das? Redemption. Ja, ja, das ist ein bisschen nicht so optimal. Nicht,
damit der Kryptisch,
ich weiß nicht, was das ist. Redemption. Irgendwas, ja. Okay, und da kann ich genauso hineingehen. Nicht CD. Das ist der Redemption, nicht? Den Beep dabei hat. Ja. Okay, was weiß ich, reiner SC, das ist dieser Kartenleser und gibt es halt Komponenten und so weiter. Ne? Okay, also ich kann beliebige nehmen und dieses PS-Drive ist quasi nur ein Shortcut und ein Verweis dort hinein, wo ich quasi solche Dinge, die kann ich natürlich auch selbst erstellen und wo ich dann dort mit hineingehen kann. Ja? Und damit haben wir sozusagen die Provider ein bisschen behandelt. Ich kann auch Snapshots laden mit @pss-snapshot oder mit get PS-Snap-In kann ich sie sozusagen dazu hängen. Die PowerShell ist insofern erweiterbar, weil ich eben so Snap-Ins laden kann und manche PowerShells, die kann ich sozusagen so präkompilieren, wo die quasi schon drinnen sind. Beispiel Exchange. Ne? Dort ist das schon standardmäßig ein Teil des Exchange-Snap-In ist schon standardmäßig in die PowerShell sozusagen hinein. Aber kompiliert sogar schon. Ja? Also das ist gar nicht mehr mit getPS und setPS, aber das ist sogar schon richtige Teilmenge. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen wollte oder will, ist, es gibt für die PowerShell mittlerweile schon ganz interessante Erweiterungen. Und zwar, es gibt das PowerGUI, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, aber das PowerGUI ist jetzt quasi, ich finde, eine sehr elegante Geschichte, wo man das PowerShell insofern erweitert hat, dass man jetzt sozusagen eine grafische Oberfläche fürs PowerShell erstellt hat. Ja? Das hat bitte? Das Interessante dabei ist, dass ich quasi in der PowerShell sozusagen meine NTXVR heißt da, meine grafische Oberfläche habe, Local System. Machen wir es, bleiben wir lokal, ist wurscht. Und was der jetzt tut ist, er nimmt jetzt irgendwelche Commandlets schon her, zum Beispiel das Commandlet getProcess, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, nicht? Zum Beispiel. wenn ich da sage get process, nicht? Hoppala, ein Minus brauche ich, man sieht das so schlecht, get process, kriege die Liste aller Prozesse im System. Ja? Und der hat diese Commandlets quasi eingebaut, schon in einer grafischen Oberfläche. Und ich kann jetzt sozusagen, je nach Ebene, wo ich da klicke, irgendwelche schon vorgefertigten Aktionen, nämlich das sind die Methoden, die dieses Objekt unterstützt, die werden dort aufgelistet, beziehungsweise ich kann das dann in die entsprechenden Exportformate überführen und kann dann mir sozusagen das, was da drinnen ist, quasi als grafische Oberfläche in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Nicht? Beziehungsweise ich sehe dann da hinten auch, was ist der PowerShell-Code, der für die einzelnen Knöpfe da sozusagen dahinter liegt und was da zu tun ist. Das heißt, die Idee dahinter finde ich ganz elegant, sozusagen, dass man irgendwie einen hat, der PowerShell schreiben kann und irgendwie die ganzen Admin-Sachen darauf vorbereitet und einen vielleicht, der eher operativ ist, ne? Und der dann halt irgendwie, wenn ein Problemchen ist, auf einen Knopf drückt nicht oder so irgendwas kriegt. Also das ist ganz eine tolle Idee und extrem, ja, ich finde es extrem spannend. Ne? Was wir jetzt da vielleicht in der Form noch nicht so behandelt haben, ist, dass ich, ja bitte?
Wo ist das her? Bei diesem PowerGUI?
PowerGUI, ja.
Das ist, hat das jetzt nur so fortdefinierte Geschichten?
Nein, Sie können dort selber auch Sachen einhängen. Dort auf der zweiten Seite von dem PowerGUI stehen einfach die PowerShell-Skripten. Das heißt, was man sieht, da sehe ich alle Drives, die es an meinem System gibt, aber auch da geht PS-Drive, nicht? Was ich zuerst auch gemacht habe. Nur macht er das da drinnen und da hinten steht immer der zugehörige PowerShell-Code. Aber eher das, was er da auf der rechten Seite.
Was eigenes rein.
Ja, ja. Also Sie können da drinnen voll editieren. Ja? Sie können das verändern und können da drinnen eigene Sachen schreiben. Das heißt, Sie können hier einen neuen Node machen und dann können Sie sozusagen Ihre eigenen Sachen da reinhängen. Also die Idee dahinter ist quasi, so wie ich das verstanden, vielleicht gibt es auch anderes, was verstanden, aber die Idee verstehe ich, dass man sozusagen für diese Sachen, die da jetzt für die Administration notwendig sind, so eine Art Oberfläche baut, dass einer sozusagen, der wissend ist, das dort einhängt und einer, der vielleicht weniger wissend ist, der noch operativ ist oder der halt irgendwelche Geschichten halt da abdeckt und Telefonsitz oder so, der hat halt dort irgendwie ein paar Knöpfe drin und ein paar Dinge und macht das halt. Nicht? So irgendwie ist meine Vorstellung der Thematik.
Geht das PowerGUI zum PowerShell dazu? Kann das wäre ganz anders machen?
Ist eine andere Geschichte, muss man, ist separat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon was kostet. Also die Version, die ich habe, ist noch eine Beta-Version, da war das alles nur frei. Ich weiß jetzt nicht, also das ist schon hergestellt von jemandem. Ja? Und ist eine ich weiß nicht, ob sie jetzt ein Geschäft machen wollen draus oder nicht, das hat sich mir noch nicht.
Wenn man das alles verändern kann, vermutlich
eher. About PowerGUI von Quest. Okay. Quest ist ja auch dafür sich nicht so schlecht. Nicht? Die haben immer lustig gesagt, aber meistens verlangen sie Geld dafür. Nicht? Gerade Quest ist da nicht so zimperlich, nicht? Wenn sie diese Spotlight-Geschichten kennen. Nicht? Oder ich weiß nicht, sagt ihr das heißt, die haben Spotlight für Exchange, Spotlight für SQL-Server. Ja, genau. Also die haben tolle Überwachungstools, ja. Und da gibt es zum Beispiel eins für den Exchange, der das schon ganz toll aus. Und Grafik siehst du, wo da deine Message Queues sind und so. Und, ja. Okay, was ist. Ja? Frage? Nein.
Was ich nicht. Org sehe ich noch.
Bitte?
Das gibt Org. Org gibt es auch.
Aha, vielleicht ist das. Haben sie es in der Public Domain gestellt, ich weiß es nicht. Ja. Also meins war nur frei, da hat man das noch ganz normal benutzen können. Ne? Was ich jetzt noch sagen will, wenn Sie Interesse haben, das könnte man mal da hinten starten, und zwar der neue SQL Server 2008 lässt sich komplett über die PowerShell administrieren. Ja? Also wir können den einmal da im Hintergrund anstarten, das dauert eher Zeit, bis sich der. Das ist irgendwie nicht so günstig, oder?
War perfekt, bitte.
Naja, weiß ich nicht. Ha? Was ist mit meiner SQL 2008 Version? Hopp. Aha, okay. Ist vielleicht noch irgendwie gerannt oder irgendwas. Und war noch im Hintergrund. Ja, da können wir jetzt das RAM wenigstens ein bisschen nutzen, ne? Bis der da ist. Und was in der Zwischenzeit noch ein bisschen zur Unterhaltung beitragen kann, ist, es gibt noch ein paar andere Dinge zum PowerShell, nämlich zum Beispiel PowerGadgets. Da gibt es auch schon eine fertige PowerShell mit diesen Power Gadgets drinnen. Und wenn man da. Ui, jetzt brauchen wir das Verzeichnis wieder, gell? Das gibt es irgendwo. Das müssen wir erst suchen. Und diese Power Gadgets haben was Interessantes, die kennen diese ganzen Ausgaben vom PowerShell extrem elegant visualisieren. Ja? Nur brauchen wir jetzt dazu das richtige Verzeichnis. Wo ist denn das? Power Gadgets. Puh, das ist nicht so viel, ne? Die kommen mit einem lustigen Verzeichnis eigentlich. Genau, das ist eigentlich. Na schade, jetzt muss ich hier wieder kurz nachschauen, wo da Power Gadgets da ist. Okay. Also die kommen mit ganz lustigen Dingen, und zwar, wo man quasi Dinge visualisieren kann. Das heißt, wenn man da jetzt in mein PS-Verzeichnis gehen, hoppala, ach, Word kann man das, Entschuldigung. So, da haben wir das, CDPS, genau, das haben wir. So, und da drinnen gibt es jetzt Power Gadget Samples. Hat das geheißen? Sample Power Gadgets. Das geheißen Sample Power Gadgets, LS. Und da drinnen gibt es jetzt alle möglichen Dinge. Da gibt es zum Beispiel Processes, CD Processes. LS, und da gibt es eben ganz lustige Dinge wie Prozess CPU Time. Nehmen wir das einmal. Prozess CPU Time. Mein Trial License. Okay, na, tut mir leid. Ist nämlich immer ganz nett. Müssen wir sich eine neue holen. Ja. Was die Canon ist, sie visualisieren es wirklich extrem schick. Also das schaut aus wie die ganzen Vista Gadgets, so schaut das aus mit so Gauge-Zeigern und 3D-Grafik, ganz toll. Ja. Also tut mir leid, dass leider die drei Lizenzen immer verfügbar ist. Muss man wieder mal eine neue holen. Ja. Aber es ist extrem elegant. Ja. Das schaut wirklich super schick aus. Ja. Wir sollten halt auf die Webseiten schauen. Power Gadgets, ja, da gibt es das jetzt zum Download, muss man so einen Key anfordern und dann kann man sich damit spielen. Aber es ist wirklich extrem elegant, schaut das aus. Also so.
Das geht in einer eigenen Applikation dann auf, das Ergebnis?
Nein, also das ist schon in der PowerShell, aber die PowerShell ist dort wieder aufgebohrt, nicht, quasi, und hat diverse, also konkret mehrere so Snap-Ins und eigene Commandlets dabei. Und die machen das, die zeigen das auch. Also der pipet das in ein spezielles Commandlet rein, so wie ich da sage, Export in CSV, sagt der Export in Gauge oder Diameter oder 3D Graphics oder so irgendwas. Und dann sagt er das auch. Ja. Also das ist nach wie vor PowerShell, aber sozusagen nur aufgebohrt in Richtung Grafik, weil grafikmäßig ist also relativ wenig noch dabei. In der Version 2.0 soll ja so ein Grid-Control kommen, dass ich das pipe und ich kriege es halt in den Grid rein, das Ergebnis. Nicht? Da geht es ein bisschen.
Aber das geht dann in einem eigenen Fenster auf.
Ne? Das geht in einem eigenen Fenster auf, ja, das ist ein eigenes Fenster. Ja, genau, also das kann ich quasi im Hintergrund laufen lassen oder periodisch laufen lassen und der poppt mir dann so ein eigenes Fenster auf, wo ich das halt darstellen kann. Ja. Und man kann das dann auch mit so einem Refresh-Intervall zum Beispiel setzen, dass es periodisch macht oder solche Dinge kann das dann. Ja. Aber wie gesagt, tut mir leid, aber es ist recht an und für sich sehr spannend, wenn man sich einmal die Zeiten. Okay, mittlerweile hat sich ja der da hinten vielleicht auch bequemt, hochzufahren. Und ich wollte Ihnen nur zeigen, dass sozusagen in den neuen Applikationen, das jetzt eigentlich Standard ist, ja? Das PowerShell als sozusagen Administrations-Environment. Ja? Und die machen das ganz normal wie die anderen PowerShell Snap-ins auch. Der SQL Server 2008 kommt mit einem eigenen, sozusagen adaptierten mit einer eigenen adaptierten PowerShell-Version, wo schon die SQL 2008 PowerShell-Snap-Ins quasi drinnen sind. Es gehen natürlich alle unsere PowerShell-Befehle, macht das vielleicht ein bisschen größer, dass man das ein bisschen besser sieht. Font. Wäre kein Fehler. Okay. Und jetzt gibt es halt da mit get, jetzt kennen wir den Befehl schon, ps-provider, nicht? Kennen wir doch schon, was für Provider das gibt, und da gibt es jetzt ein paar neue Provider, nämlich SQL, nicht? Das heißt, ich kann jetzt da sagen, cd-sql, Doppelpunkt, und ich gehe in den SQL-Server hinein. Wenn ich jetzt wieder sage cd, oder sagen wir mal, also er tut dann noch ein bisschen hochfahren, ja, ls, da gibt es bei mir jetzt einen Server, der heißt Server 1, nicht? Zu dem können wir uns hineinbewegen. In dem Server gibt es drei SQL-Server-Instanzen, wir können die Default-SQL-Server-Instanz nehmen. Wir schauen uns an, was dort gibt. Dort gibt es zum Beispiel das Verzeichnis Datenbanken. Und dort können wir reinschauen und da sehen wir, was für Datenbanken auf dem, dauert ein bisschen, ja, auf dem SQL-Server sind. Ja. Und ich kann natürlich diese Datenbanken genauso weiterpipen und mit getMember nachschauen, von was für ein Typ das ist und was diese Datenbanken alles können. Sehen Sie, und die unterstützen halt alle SQL-Eigenschaften, die halt eine Datenbank so unterstützt. Ja. Das sind also jetzt die Trigger und alle Sachen, die also SQL-seitig für die Datenbank relevant sind. Und ich kann da genauso mit New Object, mit New Object kann ich zum Beispiel eine neue Datenbank anlegen. Ich kann reinschauen in die in einer Datenbank, kann ich reingehen. Nicht, wenn ich sage, ich kann in diese Adventure Works Datenbank hineingehen. Und kann man dort anschauen, was gibt es da? Da gibt es zum Beispiel meine Tables, nicht? Und bei den Tables kann ich nachschauen, das sind also die Standard-Tables, die in der AdventureWorks Datenbank, in dem Datenbankschema drinnen sind. Und ich kann dann auch sagen, mit New Object nochmal eine neue Tabelle und kann das also komplett darüber administrieren und verwalten. Ja. Also ich denke, das ist der Weg, den auch die Microsoft mit allen neuen Produkten, nicht? Anfang vom Exchange 2007, beschreitet, nicht? Und als Standard-Administrationsinterface sind also alle Produktgruppen angehalten, das einzubauen. Ja? Und damit also die Administration von der gleichen Ebene und mit LS und dir und New Item bzw. New Object sind wir dabei, nicht? Sonst können wir das rechnen. Nicht? Bitte, ja, selbstverständlich.
Wie schaut denn da die Roadmap aus? Treffend CMD und PowerShell.
Also CMD wird es immer geben, nehme ich an. So wie es Command immer gibt, nicht? Abwärtskompatibilität und die paar Byte sind schon wurscht, nicht? Würde ich einmal sagen. Nicht? Aber PowerShell ist das strategische Admin-Werkzeug in der Zukunft. Also meiner Information nach, alle Produktgruppen sind angehalten, PowerShell als quasi Schnittstelle zur Verfügung zu stellen und die Administration über PowerShell zu ermöglichen. Also das ist in SQL Server 2008 ist quasi, Windows Server 2008 ist sowieso schon drin, nicht? Und SQL 2008 ist ja das nächste Serverprodukt, das kommt im September oder was, ist mein Verständnis, und wird dieses auch standardmäßig als Werkzeug drinnen und verwenden. Okay, also ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Eindruck vermitteln können von der ganzen Geschichte. Ich finde, also ich bin ein absoluter Fan davon. Sie sehen es eh, ich habe schon einige so Skripte gebastelt, mittlerweile sammelt sich da ein mehr oder weniger großer Haufen an Skripts an, die zum Teil Server, zum Teil aus verschiedenen Kursen stammen, wo man mit irgendwelchen Leuten das gemacht haben, zum Teil zusammengesammelt aus dem Internet und so weiter halt, wo man die verschiedensten Geschichten sozusagen rausfindet. Eins, was vielleicht noch interessant ist, es gibt auch so eine Art grafische Hilfe, da tut man sich manchmal ein bisschen leichter, weil man sozusagen mit dieser grafischen Hilfe sozusagen ein bisschen einfacher irgendwie am Anfang zurechtkommt, ja? Wenn man vielleicht so ein bisschen von der grafischen Seite kommt. Aber sonst, man kann eigentlich alles in der Shell machen und ich bemühe mich, wobei ich muss ehrlich zugeben, ich mache es auch nicht immer, die PowerShell jetzt quasi komplett anstatt der CMD-Exe zu benutzen. Ja? Nur es ist halt irgendwie ein bisschen eine Gewöhnungsgeschichte, das CMD geht manchmal schneller, bevor man jetzt in die PowerShell einsteigt, so läuft man halt so schnell das CMD auch. Nicht? Aber sonst bemühe ich mich damit und wie gesagt, bin ein absoluter Fan von dieser Geschichte. Ja, ich hoffe, ich habe sie ein bisschen, wie soll ich sagen, animieren können, damit irgendwas zu tun. Ja. Und Dankeschön. Ja.
Ja. Das gefragt.
Immer.
Sie sagt, Sie haben so eine ganze Menge von Files geschrieben, CMD-Lets geschrieben.
Aha. Vista, oder?
Ja, manchmal. Mit oder ohne SPNs?
Ohne.
Ah, ja, ja.
Also immer wieder mal,
SPN,
nicht?
Ich finde es auch nicht besser.
Immer wieder mal.
Habt ihr jetzt da praktischen Nutzen auch, diese CMD-Lets, die selbstgeschriebenen, oder
teilweise.
Ist es eher akademisches Interesse?
Nein, teilweise. Also gemischt. Es ist so, ich mache so eine zweitägige PowerShell-Veranstaltung, wo wir quasi so einen Kurs machen bei verschiedenen so Schulungsinstitutionen. Ne? Und ein paar Dinge fallen halt raus, die brauchbar sind. Also das kommt immer eher ein bisschen auf das Interesse der Teilnehmer drauf an, wo man halt was bauen, was vielleicht mehr oder weniger brauchbar ist. Ja. Wir machen das jetzt schon seit 2006. Im Herbst oder im Sommer haben wir angefangen damit. Und das wird halt immer mehr, nicht, was sich da ansammelt.
Und auf welche Richtung gehen diese praktischen Dinge? Administration, so wie es eigentlich gedacht ist. Programminstallationen und ähnliches mehr. Und
ja,
andere Spülereien oder was?
Gemischt, absolut gemischt. Also durchaus so Dinge wie Prozesse abschießen. Also das ist ja keine Hexerei, nicht, dass man das filtert und da mit
ja.
Get Process und so, also solche Dinge. Halt und dann irgendwie das Ganze piped und dann irgendwelche Sachen rausfiltert und Programme, die vielleicht hängen bleiben, filtert oder solche Dinge nicht und dann killt nicht, weil die Methode kill steht ja eh zur Verfügung. Das heißt, wir können mit GetProcess kriegen wir ja unsere Prozesse, die können wir unter Anführungszeichen natürlich pipen. In dem Fall brauchen wir ein Where oder einen Where-Clause, nicht mit dem wir da, ist das so schlecht, mit dem Where-Clause. Und dann können wir da sozusagen irgendwie mit $_ das, was da rauskommt, nicht? Irgendwie vergleichen, wobei Vergleich ist da ein bisschen schwieriger wieder, das heißt minus equals nicht? Oder minus like oder so irgendwas. Also das ist da ein bisschen gewöhnungsbedürftig und dann kann man sagen, Node Prozent zum Beispiel. Und dann schauen wir mal, was da. Genau, also schauen wir mal, ob wir da, zuerst haben wir mit invoke, haben wir ja schon so sehr schön unseren Prozess invoked, nicht? Wir bringen uns halt alles in der History. Was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob sie das schon mal gemacht haben, also der hat mit getHistory protokolliert alles mit, was ich getippt habe und ich kann das getHistory in eine File pipen und ich habe quasi mein fertiges PowerShell-Skript, wenn ich was gescheites tippt habe, ne?
Aber nur dann,
ja genau. Also wenn wir da, bleiben wir bei dem, nicht? Das macht uns das eh auf. Und dann können wir schauen, ob wir da unseren Notepad finden. Und dann könnte man sozusagen mit dem Notepad und dem, der da drüber geht, das natürlich killen oder sowas. Also man kann dann halt alle Möglichkeiten relativ elegant lösen, nicht? Mit like. Findet man nicht. Get Process. Schauen wir mal nach. Bitte? Lustigerweise findet man nicht. Schauen wir mal mit GetProcess unter Notepad hätten wir schon, ne? Schreiben wir es halt aus. Notepad. Dann sollte man eigentlich finden, den Herrn. Ja, genau. So. Und jetzt können wir dann natürlich das, was da über die Pipe kommt, killen, ja, mit der Methode .kill, ja, oder wir könnten was auszuschreiben, oder wir können als CSV das exportieren. Also es gibt endlos viele, viele, viele Möglichkeiten. Und das ist, mit einem Einzeiler hat man da, also es gibt fast keine, die zwei oder drei Zeilen sind, ja, mit einem Einzeiler kann man eigentlich fast alles erledigen. Ja. Also das ist unglaublich, also ich finde, es ist unglaublich mächtig, ne, dass wenn man da ein bisschen stirlen in dem Verzeichnis, wo man die ganzen Sachen drin hat. Also es ist, wie meint dafür halt, extrem mächtig.
Womit schreibe ich Skripts?
Ja, ist nicht immer so einfach. Also ich finde am gescheitersten mit der Shell. Ja? Warum? Weil ich muss mir eh meine Parameter zusammensuchen und ich muss mir das nachschauen. Ich meine, es gibt einige Editoren, Primal Script, ich weiß nicht, sagt Ihnen das was? Primal Script?
Ist das von Microsoft?
Nein, nein, Primal Script ist ein, also ich weiß nichts von Microsoft, ja. Primal Script ist ein Script-Editor, der das sehr gut unterstützt. Aber auch dieses Power GUI kommt zum Beispiel mit einem Editor. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es so eine bis zwei Handvoll Editoren, zum Teil Open Source, zum Teil auch Ultra Edit Add-in gibt es schon. Also ich weiß nicht, Ultra Edit ist auch so ein Editor, also es kommt schon langsam. Ja. Also zunehmend gibt es verschiedene Editoren da drin.
Also das
ich bin nicht der .NET Programmierer, aber ich glaube nicht. Ja. Das ist das, was man mir gesagt hat. Möglicherweise gibt es halt. Aber zum Beispiel das Power GUI hat auch so einen Editor, mit dem das daherkommt. Der ist also ein bisschen Command Completion und so macht. Ja. Aber wie gesagt, auf der Command Shell, wenn Sie sagen Get History, CLS, und Sie sagen Get History, dann kriegen Sie sozusagen die Befehle, die Sie gerade eingetippt haben, beziehungsweise wenn Sie da mit Parametern noch weiterfahren, kriegen Sie alle, die es sozusagen schon gemacht haben, wenn Sie es gerne möchten. Ja. Und insofern bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob man da immer so einen Editor braucht, so wirklich. Ja. Aber der zum Beispiel ist einer, der mit Power GUI mitkommt. Ultra Edit ist einer. Ja, das waren so die Standards.
Ultra Edit hat was?
Hat ein Plugin, ja.
Für IntelliSense oder für Coloring?
Für was? Nein, ich glaube sogar für IntelliSense. Ja. Haben es mir erzählt, die Kollegen, das weiß ich nicht. Ja, also ich büge mein Coloring auf jeden Fall, das gibt es schon länger.
Ja,
aber ich glaube sogar so ein Complete Tab Completion.
Ich habe übrigens nachgeschaut, Power GUI Build 1.0.15.361, das aktuelle,
ja,
mit 3,5 MB Größe ist auf
PowerGUI.org verfügbar.
Ja, also ich war bei Quest,
aha,
dann sind sie in Downloads gegangen und bin in PowerGUI.org gelandet.
Ah, dann haben sie unter Public Domain gestellt, ja?
Ja.
Würde ich jetzt annehmen. Und
ja, JSPA.
Damals, wie ich das da installiert habe, mein letztes, weiß nicht, was das für Version ist. Da war es nur in Beta-Version, ja? Also dürfte es gerade so am Zeitenrelease dran sein. Na gut, also wie gesagt, viel Spaß beim PowerShell-Skripten. PowerShell, nein, das ist Interpreter. Das bleibt immer so. Ja. Also es gibt keinen Power, oder der Rhino kann PowerShell Compiler. So. Das, also mir ist vorgekommen, das ist ein mit Anfang 2007, Mitte 2007 sind auch viele Sachen dazugekommen. So, dieses PowerShell Community Extension, da sind viele Sachen irgendwie rundherum schon langsam entstehen. Nicht? Also durch das, weil es ja doch substanziell anders ist, nicht? Dauert das eine Zeit, habe ich das Gefühl, bis also sozusagen die Dinge rundherum herauskommen. Ja.
Mhm.
Also
aber auch ein kurzer Schussruhe, wenn das einmal kompiliert sein wird. Weil es ja im Prinzip bekannte Com-Schnittstellen verwendet. Ne?
Ja, und das war eigentlich noch. Ja, das war ja .NET oder? Ja, das heißt, diese Commandlets sind ja nur irgendwelche mehr oder weniger Dinge, die also auf .NET weitergehen. Weiß ich nicht, was da gibt. Ja. Also ich weiß noch nichts, dass es irgendeinen Compiler gäbe. Ja,
aber ja, die Frage ist, ob es das hin, ob es als Administrationswerkzeug gedacht
ist. Ich denke auch, also das ist die zweite Frage, ja, ob es sinnvoll ist. Ja. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgend sowas kommt, aber wahrscheinlich wird sich irgendwas kommen. Ja. Also ich bin fast überzeugt, dass sie irgend sowas bauen. Ja. Auf Codeplex gibt es auch noch ein paar Sachen. Also kennst du das Codeplex? Das ist so von der Microsoft so eine halb Open Source Seite und Anführungszeichen nicht. Also da haben sie auch hin und wieder ein paar Sachen drauf. Und es gibt da ein recht aktives Blog, gibt es da.
Ja.
Also bei der Microsoft auf irgendeinem Blogspace gibt es da relativ viel
das
Blocks.
Geht schlecht, oder nicht?
Ich weiß, ja. Ich schaue nur, ob ich mein, in meinem Internet Explorer den Link da irgendwo drin habe.
Ich brauche nur
das Freigeben, dann
kann man bringen.
Was habe ich da? Der PowerShell Guy heißt das. Das Block, was gibt's noch? Brauchen Sie?
Also nein, gehen Sie irgendwo hin.
Welches
ja,
der für den?
Und da gibt's den CC Hotspot immer.
Aha, okay.
Ja. Klick oder sonst irgendwas?
Oder was auch immer? Klick, klick und?
Oder ein Wall?
Nein, jetzt schauen wir.
Ich hab nicht so was.
Nehmen wir Nummer, ne? Dann nehmen wir das da, den da.
Ja, genau. Ja, trotzdem verbinden, ja, natürlich. Und dann das wieder zusammenbringen.
Oh, das denkst du. Muss ich da sonst nichts, das weiß ich schon.
Ja, doch, dann wird man noch weiter müssen. Es gibt dann auch wieder eine fremde Seite. Da wird wahrscheinlich heißt, wisst ihr wieder so, was für ein Netz ist das? Und dann tun wir weiter.
Was? Irgendwas?
Ja, aber fahrt das irgendwas. So, und jetzt?
Zum Login.
Login.
Bitte schön.
Und jetzt der vier mal. Das ist wie jetzt nichts. Ich hoffe, der verträgt zweimal das Server, oder? Die haben wir keine Merken.
Das ist eigentlich Handgesoffene, die auf die Windows überhaupt schon verzichten, nur mehr in der Bauerschule herumkrebsen.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, nicht der. Ja, aber nicht mit Bauerschule, das ist das Problem. Nicht? Ich weiß nicht, ob das Problem ist, man könnte ihn ohne GUI betreiben, nicht? Aber dort gibt es leider die PowerShell nicht, weil das .NET-Framework quasi GUI-Komponenten beinhaltet und das ein bisschen ein Minus ist, nicht sozusagen.
Was war da jetzt gerade?
Naja, es gibt den Windows Server.
Nein, nein, da habe ich was gesehen.
Also, öffentlicher Ort, öffentlicher Ort.
Das ist egal.
Genau. Und ich weiß nicht, der Windows Server 2008 gibt es ohne grafische Oberfläche, nicht? Das können Sie ja quasi so betreiben. Aber die Problematik ist, dass
warum
PowerShell
nicht laden?
Gibt's ja. Was? Machen wir es einmal zu, machen wir auf den Freund, oder?
Nein, das darf nicht zu sein.
Sonst haben wir die Session weg. Okay.
Genau.
Machen wir den zweiten Tab auf und du hast.
Ja, ich nehme den da her.
Der genau, ja, der war da.
Schon
der
nicht so.
Gucken Sie auf.
Nein, das scheint nichts zu werden. Der Internet Explorer hat sich.
Ah,
jetzt schon.
Ja.
So gut, und jetzt sind wir dort hier mal lieber.
Genau,
okay.
Jetzt gehen wir da drauf schauen. Und da gibt es also diverse Blogs zum Thema. Zum Beispiel diesen Power-Guy, der hat immer recht lustige Dinge, wo er halt irgendwelche Registry-Keys, zum Beispiel Multi-Valued-Registry-Keys ausliest oder solche Dinge halt. Ja. Der hat also immer irgendwelche nicht uninteressanten Dinge. Ja. Also da tut er Datum parsen, der hat immer so.
Das ist ein Beispiel,
oder?
Ja?
Könnten Sie so nett sein und diese Links dann noch einmal auf eine PowerPoint-Folie dazu schreiben,
ja,
bevor Sie ein PDF draus machen, dann brauchen wir es jetzt dann alle mitschreiben.
Klar, na, kein Problem.
Das und das Buch bitte nicht vergessen.
Ja genau, das Buch sehen Sie, da schauen wir bei Amazon gleich nach. Alles was wir gemacht haben, haben wir gemacht.
Ja,
ja.
Ja,
ja.
Und dann, ja genau, dann halt nicht, dann halt der erste DVD ausliefern.
Genau. Der da. Der hier ist es. Windows PowerShell in Action, ja. Das mit Abstand der gescheiteste, der Herr. Wie heißt der?
Bruce
Payette oder so. Der war da irgendwie bei dieser Sprache.
Unter
dem Ah ja, genau, der war es. Ja. Und der war in dieser Sprache. Also ich sehe, da gibt es recht viel Plus, nicht? Bei dem Ding. Wobei es hat noch alle rezensiert. Wobei das war nicht ich. Das war nicht ich. Aber wie gesagt, das Buch ist empfehlenswert. Ne?
Also das heißt, es findet noch ein weiterer empfehlenswert.
Möglicherweise, ja.
Oder schreibt das Gegenteil, wenn ich jetzt
verschwinde. Genau.
Das vermutet, ja.
Also der, das ist ganz gut, ja, finde ich. Ja. Also Windows PowerShell in Action hast du das.
Manche kosten 43 und manche mit 20 Euro. Nee,
gibt
es gebraucht. Gibt es gebraucht? Was ist beim Buchstaben das gebraucht? Ist.
Ich weiß es nicht.
Also,
es sind keine Buchstaben mehr drin, ne?
Oder für die Speisekarte, so wird es zwei Buchstaben drin.
Genau, ja.
Kennt
sich auf andere.
Ja,
Und Drama ist da auch, nicht? Oder wollen Sie noch was vom SQL Server 2018?
Ja, vielleicht kennen Sie das Beispiel noch nicht, warum der Laden, was wir gezeigt haben, ist so gut war.